Ja, wer in letzten Monat da war, weiß, es fehlt noch eine Gemeinde von den Sendschreiben, Laodicea. Die würde ich auch noch gerne vorstellen. Vorweg ein Vers aus Habakuk 2, Vers 3. Denn die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. Wenn sie sich verzögert, so warte auf sie, denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. Das gilt auch für das Buch der Offenbarung. Ich möchte kurz rückblickend zusammenfassen. Also das ist also die Offenbarung Jesu Christi. Der Jesus empfiehlt uns, dieses Buch zu lesen. Und er sagt, es wird uns zeigen, was in hoher Geschwindigkeit geschehen soll. Und wir sind selig, wenn wir das hören und im Herzen bewegen, behalten. Und hierbei geht es um eine Mitteilung für Christen. Es geht um Nachfolge. Und der Jesus sagt im Vers 16, Kapitel 1, Jesus, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Also für die Gemeinden. Wir sind gemeint und der Herr Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Die erste Gemeinde ist Ephesus. Dort wird grundlegend also gesagt, das Problem ist, du hast deine erste Liebe verlassen und ohne Liebe werde ich den Leuchter von seiner Stelle wegstoßen. Also ohne Liebe, die Liebe ist grundlegend für die Gemeinde. Die zweite Gemeinde, Smyrna, da wird geschildert, Gemeinden mit Bedrängnis von außen, das ist eigentlich jetzt hauptsächlich so, die meisten Gemeinden betrifft das. Menschliche Beurteilung, die sind arm, die Gemeinden. Und der Jesus spricht, ihr seid reich, ne? Es kommt Leid, fürchte nichts, ihr werdet Drangsal haben, aber seid treu bis in den Tod. Ich werde euch die Krone des Lebens geben und wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen vor dem zweiten Tod. So fürchten ist nicht der erste Tod, sondern der zweite Tod. Und da passte der Brief von Paulus an Timotheus sehr gut dazu. Die dritte Gemeinde war Pergamus. Da geht es um die Bedrängnis von innen. Da werden also die Wege und Einstellungen von Biliam und Nikolaiten innerhalb der Gemeinde geschildert. Also es gibt Bedrängnis von innen. Da geht es um Ausschweifung. Das heißt, Leute bekehren sich scheinbar, aber leben weltlich. Sie haben nicht den Herrn als alleinigen Gebieter, steht dort. Also es gibt, wir erkennen auch andere Gebieter an. Und es geht bei Biliam um Lohn und Ehre innerhalb der Gemeinde. Also es geht, das wird also angemangelt, dass dort gibt es Menschen, die machen etwas für Lohn und Ehre. Wir haben uns mit Biliam beschäftigt. Dann die vierte Gemeinde, da geht's, das ist Thyatira. Da geht es um die antichristliche Bedrängnis, über die Autorität von oben, vom Staat. Das war Isabel, hat einen ganz großen Einfluss gehabt. Die verführt also Menschen und da geht es um die Tiefen Satans, vor denen wir uns hüten sollen. Und wer ist das, der so viel Unheil über diese Gemeinden bringt? Das ist den Satans Einfluss in die Gemeinden bringt. Das ist also der Gott der Welt. Der verheißt uns Sicherheit und ein gutes Leben, aber unabhängig vom Herrn. Und in der Obhut von jemand anders, vom Staat zu machen. Ja. Und das Vertrauen von Gott wird verdrängt und das Böse wird gewissenlos gerechtfertigt. Dann waren wir bei der fünften Gemeinde, das ist Sardes. Das ist eine traditionelle Gemeinde ohne Bedrängnis, keine Verfolgung, Religionsfreiheit. Diese Stadt war also vorbildlich. Wir würden uns wünschen, dort zu wohnen oder wir wohnen in solch einer Stadt. Sie werden also auch gar nicht von Satan angegriffen, das wird nicht geschildert. Sie sind selbstsicher und sorglos. Diese Stadt wurde geschichtlich eingenommen. Sie fühlten sich sicher in dichten Mauern. Sie wurden bedrängt, fühlten sich sicher. Und irgendeiner hat einfach von innen die Tür aufgemacht und dann war sie besiegt. Es waren keine Wachen da, keine Wachsamkeit. Also das schlimmste Urteil Gottes, du meinst, du lebst, du bist aber in Wirklichkeit tot. Das ist, wenn Tradition ersetzt wird durch persönliche Führung des Heiligen Geistes. Diese Gemeinde wird wachgerüttelt, also werdet wach, Erweckung. Wenn du nicht wach wirst, dann die Zeiten der Zeichen ernst nimmst, sorglos bist, mich nicht erwartest, ja, dann werde ich über dich kommen, ohne dass du es merkst. Und dann wird der Herr Jesus ganz persönlich. Er spricht nicht mehr die Gemeinde an, sondern den Einzelnen in dieser Gemeinde. Du hast wenige Namen in deiner Mitte und diesen verheißt er weiße Kleider. Also er nimmt diese wenigen aus der Betrachtung raus der Gemeinde und verheißt ihnen Großartiges. Es geht also um die Erweckung, vor allen Dingen nach um die persönliche Erweckung. Die sechste Gemeinde Philadelphia, die unteilige Gemeinde mit kindlichem Vertrauen. Dort werden keine Bedrängnisse geschildert, aber geschichtlich weiß man, dass es die gab. Es ist aber absolut kein Thema. Es gab dort sehr viele Märtyrer, aber das ist kein Thema. Zephania 3, Vers 12. Ich werde in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk übrig lassen und sie werden beim Namen des Herrn Zuflucht suchen. Das ist diese Gemeinde, dieses demütige, kleine Volk. Dann geht es um die Tür. Ja, es wird klar gemacht, dass der Herr Jesus hat den Schlüssel für den Tod und des Hades und auch den Schlüssel zum Himmel. Es wird gesagt, dass der Jesus Türen verschließt. Das haben wir in mehreren Beispielen gesehen. Beispielhaft auch Noah mit der Tür. Oder die Jungfrauen, ein paar kommen rein, ein paar nicht. Oder andere Beispiele. Und bei uns im Leben ist es auch so, er verschließt Türen. Und es gibt ein zu spät, und das haben wir beim Pharao auch gesehen, als ein zu spät. Wir sollten, wenn wir die Stimme des Herrn vernehmen, sollten wir unser Herz nicht verstocken, sondern ihn reinbitten. Und er öffnet Türen, das ist Gnade. Das war zum Beispiel bei Paulus und Silas, finde ich das schönste Beispiel. In dieser Bedrängnis loben sie Gott und Gott macht die Türen auf. Aber auch im Paradies, ja, er gewährt dem Übeltäter im Nachbarkreuz den Eingang ins Paradies. Und uns wird verheißen in Offenbarung 21, Vers 23, Vers 25, dass die Türen im himmlischen Jerusalem für uns immer offen stehen werden. Und Jesus Christus ist die Tür, dem einen zum Segen, dem anderen zum Fluch. Durch Vergebung unserer Schuld dürfen wir reinkommen, dürfen wir den Herrn Jesus reinbitten in unser Leben. Das ist die Tür, Jesus ist der Weg zum Vater. Ja, ich kenne deine Werke, da geht es darum, dass niemand die Tür verschließen kann, wenn der Jesus sie öffnet und er sagt dieser Gemeinde, du hast eine kleine Kraft, aber du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Also es hängt vor allem davon ab, wie wir zu seinem Wort stehen und dass wir seinen Namen nicht verleugnen und dass wir an der Unfehlbarkeit des Wortes Gottes daran festhalten. Und wir sollten nicht meinen, dass Schweigen bereits nicht verleugnen bedeutet. Zephania 3, Vers 12 nochmal. Ich will in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk übrig lassen, das wird den Namen des Herrn vertrauen. Dieses Vertrauen hatte diese Gemeinde. Wir hatten auch gesehen, dort wird verheißen, es wird eine weltweite Verführung geben. Und unsere Hoffnung ist, dass der Herr Jesus uns vorher abholt. In Petrus 2, Vers 2, Kapitel 2. Petrus 2, Kapitel 9, wird uns aber grundsätzlich verheißen, der Herr wird weiß die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten. Also wenn wir versucht werden, dann richten wir den Herrn auf den Herrn Jesus. Er weiß uns aus der Versuchung zu erretten. Ja, wer überwindet, das ist die Verheißung. Es kommt ja nachher mal diese wunderbaren Verheißungen für diejenigen, die überwindet. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule meines Gottes machen. Wir sollen eine tragende Funktion haben in der Zukunft. Also unwahrscheinlich gesegnet sollen wir sein. Das verheißt uns der Herr. Er wünscht sich das, dass wir immer beim Herrn Jesus sein dürfen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, auch Laodicea ist eine ganz besondere Gemeinde, die da vorgestellt wird. Es ist, das heißt heute Ladik und ist unbewohnt. Es ist eine Gemeinde ohne Lob, aber mit einer ganz persönlichen Liebesbotschaft. Und zwar müssen wir uns vorstellen, Herr Jesus sagt, er wandelt inmitten der Gemeinden, also auch hier ist er und er ist auch unter uns. Also Laodicea wurde von Antiochus 250 vor Christus gegründet und zu Ehren seiner Frau Laodice wurde dieser Name gewählt. Es war eine bedeutende Handelsstadt zwischen Ephesus und Syrien und es gibt also sehr viel Ausgrabungen von dieser Stadt. Und diese Stadt war bekannt für den unglaublichen Wohlstand. Sie wurde zweimal von einer vom Erdbeben vernichtet, 61 nach Christus zum Beispiel. Und diese Stadt hatte diesen Stolz, sie wollte von Rom nichts wissen, sie meinte, sie braucht Rom nicht, sondern hat gesagt, wir bauen die Stadt selber wieder auf. Das haben die halt selber gemacht. Ne? Dieser Reichtum war so wohl unermesslich, dass sie gesagt haben, also Rom braucht man nicht. Bekannt sind die zwei großen Theater und das große Sportstadion in dieser Stadt. Und die Stadt wurde im 12. Jahrhundert nach Christi Geburt wurde diese Stadt also erobert und die Bevölkerung wurde umgesiedelt. Also die Stadt ist es jetzt seitdem zu besichtigen, die Ruinen und was übrig geblieben ist. Also wenn man halt so eine Online-Bibliothek besucht, dann kann man lesen, im 1. Jahrhundert nach Christus wurde Laodicea zweimal von Erdbeben schwer verwüstet, erholte sich aber aus eigenen Kräften wieder. Laodicea liegt nahe der Thermen von Hierapolis, heute Pamukkale. Kurgäste und Pilger sahen das heilende Wasser als heilig an. Warmes, heißes Thermalwasser wurde durch ein unterirdisches Aquädukt von den Thermalquellen 8 Kilometer nach Laodicea geleitet und kam lauwarm an. Durch die spezielle Zusammensetzung des Thermalwassers wurde in Laodicea eine spezielle Augensalbe hergestellt. Eine bestimmte rote Pflanzenwurzel konnte mit diesem Wasser verdünnt werden und damit schwarze Stoffe purpur zu färben. So wurden immer mehr purpure Stoffe im Römischen Reich in Laodicea hergestellt, zum Beispiel die purpurnen Segel von Kleopatra. Die aufwendige Färbung von Stoffen mit syrischen Purpurschnecken hatte eine Alternative bekommen, sodass Laodicea bald zur Purpurstofffabrik des Römischen Reich wurde. Ja. Also diese Stadt war also weltberühmt und was interessant ist, dass diese Laodicea, dieser Name dieser Frau, das heißt übersetzt Rechte des Volkes, Menschenrechte, Humanismus, also das, die Namen haben ja auch immer eine Bedeutung im Alten Testament und Gott fügt das ja so. Also das scheint wohl dieser Zeitgeist gewesen zu sein in dieser Stadt, die unserem Zeitgeist entspricht. Also das hat also einen besonderen Bezug zu unserem Zeitgeist in der westlichen Welt weltweit. Postmoderne Humanismus, der Mensch auf dem Thron, wir schaffen das Friedensreich, das ist wohl dieser Stolz dieser Gemeinde gewesen. Vielleicht mal hier durchgeklickt, hier die Bilder. Also das Wichtige ist, Kolosse ist wichtig und Hierapolis waren also ganz wichtig, diese Städte, für Laodicea. Das werden wir gleich noch mitbekommen. Kolosse liegt in den Bergen und Hierapolis sind diese heilenden Quellen. Das ist also zu besichtigen, also irgendwelche Anlagen von Palästen, ist also sehr, also der Reichtum ist unermesslich gewesen in dieser Stadt. Das ist eins der zwei Theater, na, also man hat ja mit einem Theater nicht genug, ne, kann das. Zweites Programm hatten die auch immer. Das ist also diese zweite Stadt, Kolosse. Ganz wichtig, eine Stadt in den Bergen. Werden wir gleich noch hören. Und das ist Hierapolis, da wo die Quellen sind, zurzeit auch immer noch sehr begehrt als Heilquellort. Ja, dieser Humanismus ist das, was uns diese seltsamen, aus christlicher Sicht seltsamen auch Geschehnisse so erklärt, wo wir uns wundern über Gerichtsurteile, die wir überhaupt nicht nachvollziehen können. Ja, wenn also zum Beispiel vergewaltigte Frauen schuldig, also nicht der Vergewaltiger nicht schuldig gesprochen wird. Das ist dann, wenn der Gott vom Thron genommen wird und der Mensch den Thron besteigt, dann kommen ganz seltsame Sachen raus. Das kann man sich so erklären. Also man ist nicht bedacht auf die Rechte des Herrn, man hat keine Gottesfurcht. Der Mensch ist im Mittelpunkt Anbetung. Und das wird auch so in Laodicea gewesen sein. Es ist die einzige Gemeinde, über die Gott nichts Gutes zu sagen hat. Und kein einziger Lob im Kontrast zu Philadelphia und Smyrna steht diese Gemeinde. Wir lesen mal den Text, Offenbarung 3, ab Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist, ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das mit Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und deine Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja. Der erste Vers, Vers 14, dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, dies sagt der Amen, der Amen heißt der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Amen heißt, so ist es. Es ist also die absolute Wahrheit. Und wenn er spricht, dann können die Engel und wir nur Amen sagen. So ist es. So wird es sein. Da gibt es keine Alternative. Der treue und wahrhaftige Zeuge, das heißt, er ist immer präsent. Er ist präsent auch hier. Und zu diesem Anfang der Schöpfung Gottes kann man gut den Vers nehmen, Kolosser 1, Vers 15 folgende. Jesus Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm, in Jesus Christus, ist alles in den Himmeln auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang hat. Vers 15, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist, ach, dass du kalt oder heiß wärest. Ja, ich kenne deine Werke und ich kenne auch deine Beweggründe. Er kennt unsere Herzen und da ist die Frage, was können wir als Christen tun, was die Nichtchristen nicht tun können. Ich denke mal, was wir haben, ist den Heiligen Geist, die Geistesführung. Das haben Nichtchristen nicht. Und dieser Heilige Geist führt uns. Und er führt uns auch zur Liebe. Ja, die Liebe des Herrn Jesus ist das, was Nichtchristen nicht haben. Denn Christen, die tun auch häufig das, was Christen angefangen haben. Ich habe den Eindruck, dass christliche Werke oft fortgeführt waren und den Geist gar nicht mehr haben. Aber ist es so, da ist so eine Hülle noch da und die Werke sind so ähnlich, aber es fehlt der Geist und Gottes Liebe. Und wir dürfen die Hinführung zum Herrn und ohne die Hinführung zum Herrn und Gottes Liebe ist es nur noch eine leere Hülle. Das, was Menschen tun können. Laut einer Umfrage von FOWIT, das ist die zweitgrößte Forschungsgruppe in Deutschland, die sagen, von 7 Christen glaubt einer an das jüngste Gericht und die Hölle. Von 7 Christen glauben 3, von 7 glauben an ein Leben nach dem Tod. Von 7 Christen glaubt mehr als ein Drittel gar nicht an einen existierenden Gott. Da denke ich an das, was wir behandelt haben, wo auch der Simon uns einiges gesagt hat zum Reich Gottes. Ja, nachher wird gesiebt, das Unkraut vom Korn getrennt, das macht der Jesus. Und diese Aussage, selbst kalt wäre für die Menschen besser als heiß, kann man so verstehen. Nachher gibt es noch eine andere Deutung, die das Leute, die wirklich kalt sind, wie Ahab in der Bibel, Manasse, Saulus oder der Sohn des Hammersgründers, Leute, die wirklich kalt sind und Hass haben auf Gott der Bibel, diesen begegnet der Herr. Und die finden, der Herr begegnet ihnen und sie finden die Umkehr. Aber Menschen, die nur mitlaufen, diese Lauen, die gehen einfach dahin. Diese Lauheit ist etwas, was Gott nicht mag. Vers 16. Weil du lau bist, weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Das Spucken, das war etwas Unheiliges. Also dieses Ausspucken bedeutet, dass sie mit der Heiligkeit Gottes nichts mehr zu tun haben, diese Gemeinden. Sie sind weder heiß noch kalt. Ja? Und dieses lauwarme Wasser, das ist gefährlich. Das ist, weil Bakterien fühlen sich dort wohl. Das macht krank. Es ist nicht erfrischend, es ist nicht reinigend, es ist abscheulich, eklig, ungenießbar für Gott. Und dieses laue Wasser, das war das Problem von der Stadt Laodicea. Sie hatte zwar einen unheimlichen Reichtum und Stolz, aber sie hatte kein eigenes Wasser. Sie hatte 2 Bezugsquellen vom Wasser. Einmal dieses Wasser von den Heilquellen, das kam dort lauwarm an. Es war aber wunderbar heilend, aber es war lauwarm. Also es war ungenießbar. Und es hatte auch Wasser von Kolosse. Das war dieses saubere Bergwasser. Und es wurde auch rangeleitet durch Leitungen und kam auch lauwarm an. Also das war der Defizit von Laodicea. Kein eigenes Wasser. Es sagte, gib mir dein Wasser. Ja, und das ist ein passendes Beispiel für den Zustand von Laodicea. Es gab nur lauwarmes Wasser. Hast du eigenes lebendiges Wasser vom Herrn oder lebst du den Glauben aus zweiter Hand? Das ist die Frage, die dann aufkommt. Ja. Es gibt auch dieses Bild, wenn du in der Garage schläfst, wirst du nicht zum Auto. Wenn du zu dieser Gemeinde gehörst, wirst du nicht zum Kind Gottes, nicht automatisch. Wenn du anerkennst, was im Wort Gottes steht, dann ist das auch nicht unbedingt, dass du Kind Gottes bist. Wenn du die Aussagen von vorbildlichen Christen bejahst, bist du nicht automatisch ein Kind Gottes. Und wenn du hier alles mitmachst, bist du auch nicht automatisch ein Kind Gottes. Du kannst den Glauben anderer Leute nicht zu eigen machen. Du brauchst selber die Beziehung, die Nähe zum Herrn Jesus. Aus erster Hand. Ganz unabhängig von den Geschwistern dieser Gemeinde. Du brauchst die persönliche Führung durch den Heiligen Geist. Wir sehen auf die 10 Jungfrauen. Von außen nicht zu unterscheiden. 10 hatten die persönliche Führung und 10 nicht. Du brauchst deine eigene stille Zeit mit dem Herrn. Du brauchst die persönliche Demütigung durch den Herrn. Du brauchst das Feuer. Du musst selber durchs Feuer gehen. Das Feuer, das der Herr dir schickt. 2. Timotheus 3, Vers 12. Alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung erleiden. 2. Petrus 2, Vers 9. Der Herr weist die Frommen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts, um sie zu strafen. Ja, es kommt schnell zu einem widerlichen Christsein. Für mich und auch für die Welt. Matthäus 10, Vers 16. Seid klug, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und unfalsch wie die Tauben. Das ist das, was wir schnell beachten, wenn die Zeiten schwer werden. Das Problem ist, glaube ich, daran, dass die Welt uns Christen, das Christentum, nicht mehr von den Schlangen unterscheiden kann. Das ist problematisch, wenn es so weit kommt. Ja, die Statistiken zeigen in der ganzen westlichen Welt, die Leute verabschieden sich vom Christentum. Werdet ihr doch erfrischend kalt, wie Bergwasser, lebensspendend, oder heiß, wie das heilende Mineralwasser. Beides hilft den Menschen. Laodicea erfüllt nicht die Bestimmung, in der Welt. Ihr seid weder Licht in der Welt, wegweisend zum Herrn Jesus. Ihr seid auch nicht Salz der Erde. Ihr deckt das Böse nicht auf, sodass die Welt sich heilen kann. Epheser 5, Vers 11. Habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Vers 17. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und nicht weißt, dass du der Elende und Bemitleidenswerte und arm und blind und bloß bist. Also diese Christen, diese Gemeinde sagt, ich bin reich, ich bin fortschrittlich, professionell, vielleicht auch weltverändernd. Das steht im krassen Gegenteil zu der Gemeinde Sardes. Sie sagt, ich bin arm. Sie sieht keinen Bedarf an Veränderung. Sie sieht keinen Bedarf an dem Feuer der Läuterung durch den Herrn Jesus. Wir müssen beachten, dass Namenschristen und Scheinheilige bei der Entrückung zurückbleiben werden. Das Problem ist die falsche Selbsteinschätzung. Es ist kein Empfinden da für die eigene geistliche Armut. Die Blindheit ist auch Gericht. Denken wir an Simson, dem wurden die Augen ausgestochen. Eli, er wurde blind. Er wurde auch blind für seine Söhne, das Unrecht, was sie taten. Israel und Jesus, der sagt, ich rede im Gleichnis, damit sie nicht erkennen, die Wahrheit nicht erkennen. Er straft mit Blindheit. Und erstaunlicherweise kann Laodicea das nicht erkennen. Wir sollten Lehen, spendendes, heilendes Wasser haben. Wir sollten uns davor hüten, einen Wohlfühlverein mit christlichen Angeboten zu haben. Musik, Kinder, Jugend, Frauentreff, Gottesdienst, Bibelstunde. Nichts schadet der Gemeinde mehr als lange Zeiten des Wohlstandes und der Glaubensfreiheit. Aber Gott gibt diese Gemeinde Laodicea nicht auf. Und das ist so wunderbar. In Vers 18 kommt er zu dieser Gemeinde entgegen. Ich rate dir, von mir in Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Erstmal Gold. Gold, das ist im Gegensatz zu den Reichtümern von Laodicea. Ja? Die Reichtümer des Glaubens brauchen die. Und nicht den Reichtum der Stadt Laodicea. Weiße Kleider. Laodicea war bekannt für schwarze Wolle, schwarze Schurwolle. Und sie konnten diese schwarze Schurwolle rot färben mit diesem Wasser, mit irgendeiner Pflanzenwurzel. Sie waren also bekannt für schwarze Kleidung und rote Kleidung. Und Jesus Christus sagt, du brauchst weiße Kleidung. Du brauchst die Gerechtigkeit unseres Herrn. Zieht den neuen Menschen an. Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein, sondern innerlich. Das Hauptproblem war die Blindheit. Und Laodicea war ja dieser bekannte Ort für die damalige Zeit weltweit, für die Augenheilkunde. Sie hatten eine besondere Augensalbe hergestellt mit Hilfe dieses Mineralwassers. Und es gab auch zwei Münzen im Römischen Reich mit zwei berühmten Augenärzten aus Laodicea. Also, und das ist ja so fantastisch, dass diese Bilder so passen in diese Botschaften, die der Herr sendet. Ich gebe euch Augensalbe, damit du sehen kannst. Also Herr Jesus, der öffnet Augen für das, was die Wahrheit ist. Wir in Jesaja wird gesagt, die Seele ist erblindet, wir stoßen uns am Mittag. Es gibt keine Erkenntnis von Gottes Willen. Ja, es gibt keine Kenntnis der Blindheit und Nacktheit. Vers 19. Und da kommt, wir können es kaum nachvollziehen, aber die Liebe des Herrn Jesus uns entgegen. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig, tue Buße. Also dieses Motiv der Züchtigung, sagt der Herr Jesus, ist meine Liebe. Das ist natürlich etwas, was uns total widerstrebt, aber es ist so. Jesus Christus liebt die Gemeinde und die Leute in der Gemeinde. Und wenn du heute zurechtgewiesen wirst durch den Heiligen Geist, dann ist es ein Zeichen, dass Jesus dich liebt. Mose hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Er sah auf die Belohnung kostbar in Gottes Augen. Das ist genau das Gleiche. Früher, damals wie heute. Und das ist das Wunderbare. Der Jesus, der verheißt uns auch noch Belohnung. Man kann sagen, wofür? Er ist so gut zu uns. Ja? Der Schlüssel für den Kauf dieses Goldes, dieser weißen Kleider oder Augensalbe, das ist Umkehr. Ja, Umkehr. Dass wir merken, wir sind auf dem falschen Weg. Ja, Gottes Aufforderung ist nie, komischerweise finde ich, weil das ist irgendwie das, was uns so beschäftigt, ändert den Musikstil oder das Gemeindehaus ist zu klein oder der Predigtstil ist schlecht, ja, oder irgendwas, was wir so merken, sondern Umkehr. Erkennen von geistlicher Armut, dann die Umkehr und dann der Neuanfang. Er verheißt Neuanfang. Ganz einfach, so wunderbar einfach. Ja, wenn du erkennst, dass der Jesus nicht auf dem Thron deines Herzens ist, ja, erkenne es, Umkehr und der Neuanfang, das bietet dir der Jesus an. Vers 20, siehe, ich stehe an der Tür, an deiner Tür und klopfe an. Wenn jemand, da wird es ganz persönlich, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Ja, er klopft, er steht, er sagt, er kann vor den Gemeinden stehen, ja, und man lässt ihn nicht rein. Und er wird jetzt ganz persönlich, er ruft jeden Einzelnen aus dieser Gemeinde, ja, und es geht jetzt um den Einzelnen. Ja, wenn du ihm öffnest, wird er Gemeinschaft mit dir haben und die Gnade Gottes, die gehört dir. Die Tür, der Jesus, der hat sein Leben gegeben und deswegen kann er das alles so machen. Er kommt in meine und deine Umstände, eröffnet mir die Augen für seine Anwesenheit, seine Person und seine Interessen. Öffne die Türen deines Herzens und lass ihn herein. Er will und er wird hineinkommen. Es wird Gemeinschaft sein, auf Augenhöhe, unglaublich, liebevoll, freudig und die Schuld ist vergeben und auch vergessen. Er schmeißt sie ins tiefste Meer. Vers 21, wer überwindet? Das Überwinden ist in allen Sendenschreiben auch ein Thema. Wir sollen überwinden wie er. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf dem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wie kann das sein? Ja, diese Verheißung. Johannes 16, Vers 33. Ich habe die Welt überwunden. Wir sollen die Welt auch überwinden. Gnade Jesus Christus, er verbindet uns mit diesen Personen aus der Gemeinde Laodicea. Er möchte Gemeinschaft mit ihnen haben. Er sagt, ich habe Gemeinschaft mit meinem Vater, ich habe mich mit ihm auf den Thron gesetzt und er möchte, dass ich mich mit ihm auch auf den Thron setze. Das ist auch in diesem hohen priesterlichen Gebet auch so, diese Gemeinschaft, die der Jesus mit dem Vater hat, die er mit uns teilen möchte. Unsere Bestimmung und die Bestimmung der Braut Christi ist es, mit dem Herrn Jesus auf dem Thron zu sitzen und mitzuherrschen. Lukas 12, Vers 32. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat euren Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. 2. Timotheus 2, Vers 12. Dulden wir, so werden wir auch mitherrschen. Verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen. Er teilt die Macht und Herrlichkeit mit seiner Braut. Und Offenbarung, am Schluss der Offenbarung, Kapitel 22, Vers 3. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen. Gott, der Herr, wird über ihn leuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Der abschließende Vers. Höre. Ganz persönlich wird es hier in diesem Kapitel, du bist gemeint, hast du Ohren für Gottes Wort. Die Anwendung ist hier in Laodicea nicht mehr für die Gemeinde, sondern persönlich, ganz persönlich. Höre, es ist deine Verantwortung, deine Chance zur Umkehr, zum Überwinden und deine Chance für die Gnade. Folge du mir nach, fange neu an. Jesus Christus möchte in dein Herz kommen, die Türklinke ist innen. Johannes 6, Vers 37, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen.